fand es sehr interessant, diese Verbindung Glaube und Nachhaltigkeit, Glaube und Umweltschutz oder Bewahrung der Schöpfung. Ja, wie wichtig das denn eigentlich sein sollte, für gerade für Christen oder für Menschen, die vom Glauben bewegt sind.
Herzlich willkommen bei Horizontwechsel. Ich bin Song Kim, der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast teilen Menschen ihre Geschichten und Erfahrungen vom Unterwegssein, Ankommen, Aufbrechen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert, bewertet und ein paar Sterne dalasst. Das hilft uns sehr weiter. Über Feedback zu den Folgen, beispielsweise als Kommentar auf Spotify, freuen wir uns ganz besonders. Heute spreche ich mit Dorcas Passalau. In dieser Folge waren meine Highlights, dass Dorcas von Dar es Salaam nach Neuendettelsau gezogen ist, um ihre Kinder genauso zu verwirren, wie sie verwirrt war. Dass sich das Thema Gerechtigkeit durch alle Stationen ihres Lebens zieht und dass es für sie in Berlin auch Schutzengel gibt. Hallo Dorcas.
Hallo Song.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Dorcas, was ist ein Thema, das ein Herzensthema für dich ist?
Ein Herzensthema für mich ist ein Thema, das mich bewegt und das auch Veränderungen bringen kann.
Und konkret, was wäre solch ein Herzensthema?
Zum Beispiel jetzt in meinem Arbeitsumfeld hier bei Mission Eine Welt beschäftige ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung, die SDGs. Und ich finde diese Ziele ganz wichtig und auch bewegend, weil sie in Themen des Lebens so eingreifen. Es geht um Gesundheit, es geht um Bildung, es geht um Frieden, es geht um Gerechtigkeit. Und das sind so Themen für mich, die, ich meine, viele Leute zum Nachdenken bringen, die einen bewegen und auch zu einem Herzensthema für mich geworden sind.
Also du hast Leidenschaft dafür.
Absolut.
Ja, super. Dorcas, seit vielen Jahren bist du immer wieder zwischen Tansania und Deutschland unterwegs.
Richtig.
Wie fühlt sich das an für dich?
Zwei Heimaten fast, würde ich sagen. Und ich bin ja auch in anderen Ländern gewesen, aber du hast recht, es ist bei den zwei geblieben, dass ich mich zwischen den beiden mehr bewege. Und es hat viel mit der Arbeit zu tun, aber auch damit zu tun, dass ich meine Kindheit auch mal hier verbracht hatte.
Du bist im Vorschulalter nach Deutschland gekommen?
Nein, nicht ganz. Es war eher in dem Alter, wo ich mit der ersten Klasse begonnen habe. 6 oder 7 Jahre alt war ich.
Und dann warst du erst in Bochum, wo deine Familie Sprachen gelernt hat. Das haben ja viele Leute gemacht, die in Deutschland in Theologie promoviert haben. Aber dann bist du nach Erlangen gekommen.
Ja, in Erlangen.
Hast du noch Erinnerungen an die Schule oder an die Stadt Erlangen?
Also an Erlangen absolut. Da habe ich ja 5 Jahre lang gelebt mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern. Und die meisten Erinnerungen sind tatsächlich da geblieben. Und das war ja eine sehr aufregende Zeit da.
Du warst in der Grundschule? Du hast dich schon verraten vom Alter her.
Ich weiß nicht. Man kann immer noch schätzen.
Okay. Also in den 90ern in Erlangen, was war das Besondere daran?
Es war das Jahr, wo es kein Internet gab. und meine Kinder können es sich schwer vorstellen, wie es so war. Aber es lief, es war eine tolle Zeit. Viel in der Schule gemacht, Sportaktivitäten, Veranstaltungen, wie es halt so ist, wenn man in der Schule ist. Was dann ganz anders ist, wenn man dann als erwachsener Mensch mit anderen Verpflichtungen dann zurückkommt.
Du musst ja eine Expertin in Sachen Ankommen sein, weil du ja dann wieder in Tansania Fuß fassen musstest, nach der 5. Klasse hier. Und dann vor 5 Jahren auch nochmal nach Deutschland mit deinen Töchtern gekommen bist.
Boah, ankommen, abreisen. Es ist nicht immer leicht. Ich kann mich da nicht als Expertin sehen.
Wenn du dich mit deinen Geschwistern vergleichst, gehörst du zu denen, denen es leicht fällt oder eher zu denen, denen es schwer fällt? Da gibt es ja Unterschiede.
Ich glaube, das hängt davon ab, mit wem man das durchmacht. Denn es ist oft auch die Begleitung, die viel ausmacht. Zum Beispiel, wenn man sozialen Kontakt hat oder so eine soziale Gruppe hat, die einem auffängt, wenn man ankommt. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und entscheidend, ob man dann richtig ankommt oder nicht. Und abreisen, das ist eine andere Geschichte. Aber das Ankommen hast du ja jetzt angesprochen.
Ja, und die Gruppe ist wichtig, die dich aufnimmt.
Und mit wem du auch ankommst, ja.
Ja. Hast du ein Beispiel dafür, wo es mal richtig gut geklappt hat mit dem Ankommen?
Vielleicht als wir tatsächlich nach Deutschland ankamen, aber da könnten meine Eltern auch eine andere Geschichte erzählen. Da wurden wir empfangen am Flughafen und abgeholt halt. Das Haus war schon da bereit und wir hatten so deutsche Großeltern quasi, die auch da waren. Und dann gab es noch ein anderes Pärchen, die waren so Tanten und Onkel. Und es gab auch eine andere Gemeinschaft, wo wir so Schwestern hatten, Deutsche. Und ich finde, das hat schon was ausgemacht, dass man sowas hat, so eine Familie und dann in Deutschland. Ja.
Und die hattet ihr vorher noch nie gesehen, aber das war eure Familie sozusagen.
Die kamen immer wieder, man lernt sich kennen und dann werden sie zur Familie.
Und das war in den 90ern schon?
Das war in den 90ern so tatsächlich. Und wir haben die auch so in Kiswahili Bibi und Babu genannt, also
was heißt
Oma
das?
Und Opa.
Ah, heißt Bibi das. Und Babu. Ja. Hattest du dann noch länger Kontakt zu denen?
Ja, Bibi und Babu. Auch als ich immer wieder nach Deutschland kam, habe ich sie besucht, auch im Seniorenheim. Ja.
Als du ein Kind warst, was für einen Wunsch hattest du, was du werden wolltest?
Ach, als Kind? Boah, da hatte ich viele Wünsche. Lehrerin hatte ich mal und dann gab es mal eine Phase, da wollte ich unbedingt Astronautin werden. Ja. Und dann dachte ich vielleicht doch nicht, da oben im Weltall die ganze Zeit zu sein. Und ja, ich glaube, später hat es sich so entwickelt im späteren Leben. Also in den Oberstufen in Tansania kann man ja sich Fächer aussuchen, so einen Schwerpunkt setzen. Und ich war ein bisschen hin und her gerissen, soll ich wissenschaftliche Fächer nehmen, also Physik, Chemie.
Naturwissenschaften.
Ja, Naturwissenschaften, genau, was mich sehr interessiert hatte. Oder bei Sprachen, denn die konnte ich ja auch. Ja. Dann habe ich naturwissenschaftliche Fächer ausprobiert, Physik, Chemie, Biologie. Aber irgendein Lehrkraft hatte mich dann dazu überredet, doch in Sprachen zu wechseln, weil er meinte, du bist zu gut in Sprachen, dass du hier bei den Mathematikern, Physikern sitzt.
Du bist zu schade für Naturwissenschaften.
Ja, fast so hat er es ausgedrückt. Ja, genau. Und dann habe ich halt zu den Sprachen gewechselt und da ging es einfach Sprache und Geschichte, aber was?
Und du hast auch gemerkt, dass es dir liegt.
Ja, es lag mir. Geschichte und Sprachen und Geografie, das war so mein Schwerpunkt dann. Und das war eigentlich viel einfacher, musste mir nicht so viel Mühe geben und es ging.
Und dann warst du ja irgendwann mal mit der Oberstufe fertig. Hast du dir vorstellen können, auch mal Theologie zu studieren oder so?
Ach, ich wurde davon abgeraten, das habe ich mir tatsächlich auch überlegt.
Wer hat dir abgeraten?
Ach, ich verrate die Person nicht, aber sehr nah. Meinte, kannst du nicht so viel Geld machen, also tatsächlich, das ist eine Berufung.
Und wofür schlug dann dein Herz?
Mein Herz schlug tatsächlich für Sprachen. Ich wollte Linguistics machen, ui. Sprachwissenschaften und so. Da wurde ich auch wieder abgeraten. Oh nein, das ist kein sicherer Berufsweg. Ja, es mag spannend klingen und du bist gut drin, aber nicht sicher. Ja, was soll ich denn dann machen?
Das ist eine gute Frage.
Du könntest Ärztin werden. Ach, und dann denke ich, das war auch ein anderer Grund, warum ich gewechselt hatte von Naturwissenschaften, als es dazu kam, Frösche zu
sezieren.
Sezieren heißt das, Dissecting, ja. Mm. Und diese Dinger fasse ich auch nicht gerne an. Also ich mag sie frei in der Natur sehen, aber ich fasse sie nicht an. Mm. Und dann sage ich, Ärztin, das Ich schätze sie sehr, aber selbst... Mm-mm. Ja, Jura, du redest doch so gerne.
Und du gewinnst jedes Argument.
Nein, nicht unbedingt. Und dachte, ja, okay, es hat auch was mit Gerechtigkeit zu tun und sowas.
Und das war schon ein Thema
solche
für
Themen.
Dich.
Dann dachte ich, ja, das war schon so ein Thema für mich. Auch wenn man
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit, auch als Pfarrer, ist das ja auch so ein Thema. Mhm. Ja, und dann dachte ich, ja, okay, warum nicht?
Und dann hast du angefangen.
Habe ich mein Jurastudium angefangen, ja.
Und du hast an der Tumaini-Universität in Tansania studiert?
Genau, da habe ich studiert.
Das ist ja auch irgendwie eine evangelische Universität, ist das richtig? Das ist
eine theologische Universität.
Eine theologische Universität sogar. Ja. Und das ging dann wie viele Jahre? Wie muss man sich das vorstellen?
Das waren richtig 3 kompakte Jahre, denn eigentlich geht das Studium auch in vielen Unis bis zu 5 Jahren, aber das war sehr kompakt, also wie Schule. Du hast nicht diese Freiheiten, wo ich oft höre, Semester, man hat irgendwie eine Vorlesung in der Woche. Nee, manchmal hast du auch 5 gehabt am Tag und die ganze Woche durch oder vielleicht nur, wenn es weniger sind, waren es 3 oder 4. Also das war schon super, super kompakt. Viele schlaflose Nächte und Kaffee und was man halt so tut.
Also du hast ganz heftig studiert
in dieser Zeit. Ja, muss man sonst, ja.
Und wie ging es danach weiter? Du hast dann wohl einige Jahre im juristischen Bereich gearbeitet und hast dann aber nicht den Weg in eine Kanzlei angetreten.
Doch, genau diese
also
Jahre.
Also nicht endgültig?
Nein, nicht endgültig. Da war ich in einer Kanzlei auch, war auch ein Erlebnis, sage ich jetzt mal,
okay. Als Junior-Lawyer. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Dorcas hat gerade die Augen halb geschlossen, als ich sagte, das war auch ein Erlebnis. Also.
Ja, in einer Kanzlei zu arbeiten, genau, unter Partner und Senior-Lawyers. Auf dem Weg zur Kanzlei hatte ich gesehen, dass sie das Goethe-Institut eröffnen. Das war dann in, ich bin dann aus Arusha gezogen, ich war aus Arusha raus und war in Dar es Salaam für mein letztes Jura-Praktikum, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Und da...
Dar es Salaam ist eine richtige Großstadt, ne?
Ja, ja. Mhm. An der Küste, Wetter ist ganz anders, es ist wärmer. Mhm. Und ja, das Goethe-Institut hatte ich dann gesehen und dachte, hey, das kann ich ja lesen, es steht Goethe. Und andere haben ja immer Goethe gesagt. Ja, dann hatte ich einmal eine Pause und bin tatsächlich in dieses Goethe-Institut gegangen. Ich
vom Praktikum aus?
Nein, von der Kanzlei aus.
Von der Kanzlei. Also das ist ja wie eine Berufung, oder?
Ich weiß es nicht. Und ja, habe mal Hallo gesagt, aber ich sagte auch, ich habe nur 40 Minuten, denn es war richtig streng. Man musste halt ja auf der Arbeit sein. Und dann habe ich mich schnell erkundigt, was sie für Sprachkurse anbieten. Aber dann hieß es nur die Anfängerkurse. Und ich sprach da mit dem damaligen Sprachleiter und er sagte, wow, sprichst schon gut Deutsch, aber man kann da einiges verbessern. Ach. Ich dachte schon, wie? Oh, es war auch in Tansania.
Ach so.
Der sprach auch hervorragend Deutsch. Also ich dachte auch, wow, es gibt andere außer meine Geschwister, die auch Deutsch sprechen. Und dann noch älter sind und auf dem Niveau, das kannte ich auch kaum. Ja.
Und damals wurde das Goethe-Institut in Dar es Salaam neu eingerichtet.
Also neu eröffnet. Es soll es wohl vorher auch gegeben haben, in den 60er Jahren, aber dann wurde es geschlossen. Mhm. Ja.
Also da gab es auch sowas wie ein Hype um die deutsche Sprache oder warum hat man das damals aufgemacht? Gab es da einen Trend? Wollten viele Deutsch lernen?
Es ist ja auch vom Auswärtigen Amt. Das heißt halt, es hat auch was mit Beziehungen zu tun zu Tansania, auch politisch, obwohl es auf Kulturebene eher da ist. Dann gibt es halt das Goethe-Institut, Allianz Française und British Council. Mhm. Und die soll es ja auch in vielen Ländern so geben, in der Konstellation.
Aber du hast gemerkt, dass dein Herz ein bisschen höher gesprungen ist,
ja,
als
weil
du
ich
das gesehen
kannte,
hast.
Genau, weil ich
und
weil
du, hast, du bist mit deinen eigenen Füßen da rein und hast diese Erfahrung gemacht, aber hat dich das abgebracht, dann nochmal hinzugehen oder wie geht die Geschichte weiter?
Nee, die haben mich gehalten. Dieser Sprachleiter war so begeistert von mir und sagte, nee, wir suchen eh noch nach Lehrkräften und wir wollen, dass die Kurse noch hier ausgebaut werden. und hat mich dauernd angerufen, aber ich sagte, ich habe keine Zeit, ich habe noch Gerichtssitzungen, ich muss noch hier und da. Und er sagte, ey Mann, nimm dir mal Zeit. Aber er hat nicht aufgegeben, hat mir auch eine E-Mail geschrieben, hat mir einen Link geschickt, wo ich meinen Test machen kann. Den habe ich dann tatsächlich gemacht und er sagte dann, weißt du was, wir haben ein Stipendium für dich.
Ein Stipendium?
Ja, dann dachte ich, oh nein, nicht jetzt, wo meine Karriere gerade hier so richtig beginnt. Zwar auch sehr hart, aber ja, hat er gesagt, 8 Wochen Sprachkurs in Berlin und wir zahlen alles, wir übernehmen alles.
8 Wochen Sprachkurs in Berlin?
Ja, ja. Mhm. Flugkosten, Übernachtungskosten, alles.
Und bis dahin hattest du auch schon immer wieder Aufenthalte in Deutschland gehabt?
Nee, nie.
Seit du aus Erlangen zurückgekehrt warst. Das heißt, du hattest gar keinen Kontakt mehr nach Deutschland gehabt?
Ja, halt über Leute, die zu Besuch kamen und so. Also immer wieder Deutsche, die halt in Tansania unterwegs sind. Es sind ja auch sehr viele Deutsche in Tansania. Ja, der Kontakt bestand schon eher so.
Aber du hattest deinen Fuß nicht wieder auf deutsche Erde gesetzt sozusagen.
Ja.
Und dann kam dieses...
Auf deutsche Asphalt.
Dann kam dieses verlockende Angebot.
Ja, genau.
Ich kann mir vorstellen, wie es weitergegangen ist.
Boah, ja, das war so verlockend. Ich hatte schon einen festen Vertrag in der Kanzlei, unbefristet. Das war eigentlich lukrativ und das Gehalt... ungelogen, stieg jedes Jahr. Und ich wusste auch nach 2 oder 3 Jahren, wo ich in welcher Gehaltsklasse ich kommen könnte und dann auch noch Chancen hätte, dass es weitergeht. Aber dann dachte ich wieder, sind das so Momente im Leben, jetzt oder nie? Also entweder mache ich es jetzt oder ich bleibe hier und ja, ich versuche es mal. Dann habe ich einen unbezahlten Urlaub da beantragt. Für die 8 Wochen. Mhm. Ich habe noch, glaube ich, 2 Wochen dran gehängt.
10 Wochen insgesamt in Deutschland.
Ja, und zwar 8 in Berlin. Und ich habe auch vorher nie in einer Großstadt gelebt. Ich kannte nur Erlangen als Deutschland.
Erlangen ist eine Großstadt, 100.000 Einwohner.
Ja, aber Berlin war noch was ganz anderes. Aber meine Vorstellungen von Berlin waren auch anders. Ich habe mir Hochhäuser vorgestellt, so Skyscrapers-mäßig, so New York-Style.
Dar es Salaam-mäßig?
Nein, New York schon jetzt. Ja, es war ganz nett und wurde auch sehr gut aufgenommen immer wieder von Unbekannten in Berlin. Also so richtig, dass ich auch manchmal zurückdenke und sage, vielleicht waren das auch Schutzengel, so wie du hast die richtige Entscheidung getroffen.
Das musst du ein bisschen erklären. Was waren das für Begegnungen? Also auf der Straße einfach oder?
Also ich komme an, Berlin Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, was Regionalbahn ist, was ICE ist. All diese unterschiedlichen Züge kannte ich nicht. Ich hätte vielleicht besser... landeskundlich vorbereitet sein sollen. Aber ich stand da mit meinen Zetteln vom Goethe-Institut. Denn irgendwie muss man seinen Weg finden. Und ich habe mich umgeschaut. Alle sind busy, alle laufen rum. Wen frage ich? Traue ich mich überhaupt? Und ich habe mich auch nicht getraut, Deutsch zu reden. Ich wollte Englisch reden und fing mit Excuse me an. Und gleich hieß es, no. Und dann sage ich, okay. Dieses Deutsch wird wahrscheinlich auch noch gut genug sein für hier jetzt. Und dann, ja, Entschuldigung, ich suche den Hackischen Markt, das erinnere ich mich noch. Und wie komme ich dahin? Ich stand bei den Regionalzügen, genau.
Und dann schlecht, hieß es,
nein, nicht hier. Die Frau hat geschrien, wollte ich sagen, ja, ist okay, nicht, dass alle jetzt. Sag, ja, nee, da müssen Sie zu den S-Bahnen gehen. Sehen Sie dieses S da? Und dann war ich, okay, gut. Mit meinen Gepäcken bin ich dann... Treppen hoch, es ist ja ein Riesenbahnhof da, dieser Hauptbahnhof. Und dann war ich, glaube ich, am richtigen Ort. Kam ich am Hackischen Markt an, stieg aus mit meinem Gepäck. Und ich habe ja auch immer gehört, die Berliner, die sind jetzt nicht so gut anzusprechen oder so. Aber ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich stand da mit meinen Gepäcken und ich glaube, ich habe so komisch geschaut. Also als ob ich keine Ahnung habe, kein Direction. Dann kam jemand vorbei und hat gesagt... kann ich Ihnen helfen? Und ich sagte, ja. Und dann sagte er, ja, wie? Ich suche das Goethe-Institut. Und er hat mir die beste Erklärung gegeben. Nicht gehen Sie geradeaus 2 Meter links. Und dann, nein, Er sagte einfach, sehen Sie das rote Gebäude da? Und ich, ja. Und dann sagte er, genau da hinten ist das Goethe-Institut. Und ich, vielen herzlichen Dank. Ja. Dann sagte er noch, eine schöne Zeit in, haben Sie eine schöne Zeit hier in Berlin. Und das war toll.
Wow.
Ja.
Also es muss ein Schutzengel gewesen sein.
Das muss ein Schutzengel gewesen sein.
Also wenn man das mal einem Berliner erzählt, der kann sich das auch nicht vorstellen.
Da waren noch weitere drei beim Rückweg. Ach.
Und das war immer wieder diese Person, mit der du da am Anfang gesprochen hast.
Ja, tatsächlich, ja.
Und was ist dann daraus geworden? Was warst du dann zum Schluss? Warst du Sprachlehrerin? Kann man das sagen?
Ich saß an seiner Position dann am Schluss. Dann habe ich das Department übernommen.
Also die Abteilung für deutsche Sprache, oder?
Genau, ich habe dann die Sprachkurse organisiert dann am Ende. Also ich hatte so angefangen mit dieser Ausbildung. Dann habe ich Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, eine Zeit lang. Und als er in Rente gegangen ist, habe ich mich für die Stelle beworben. Und mit guten Empfehlungen habe ich die dann auch bekommen.
Wow. Ja, wie kam es denn dann, dass du vom Goethe-Institut hier nach Neuendettelsau gekommen bist?
Tja, über das Goethe-Institut lernt man dann auch viele Deutsche kennen oder Tansanier, die mit Deutschland zu tun haben. Also andere so quasi Third-Culture-Kids oder Leute, die Deutschland auch als zweite Heimat haben.
Und Tansanier. Mission eine Welt muss es sein.
Nein, nicht Mission eine Welt. Also aus dem Tourismusbereich ganz viele, ehrlich gesagt. Und auch aus dem nicht unbedingt christlichen Bereich, Muslime auch. Also wirklich ein Mix, Priester, Nonnen, ja.
Die lernt man da am Goethe-Institut
kennen. Die lernt man am Goethe-Institut. Die haben mich eingeschrieben und in die Klasse gesetzt und da sitzen sie. Und
wie bist du dann hierher gekommen? Was ist dann passiert?
Hat was mit Kirche zu tun, da fängt es auch an. Deutsche Gemeinde habe ich dann auch kennengelernt.
In Dar es Salaam?
In Dar es Salaam, die deutsche Gemeinde, die Gottesdienste hat, zweimal im Monat oder einmal im Monat. Aber da bin ich manchmal auch hingegangen und habe meine Töchter auch mitgenommen, damit sie so ein bisschen wissen, ja, woher es kommt, dass Mama diese Sprache spricht und so. Und über die deutsche Gemeinde habe ich dann jemanden kennengelernt, die meinte, tja, es gibt da so Mission eine Welt in Bayern und die haben eine Stellenausschreibung für eine Person. So, und dann dachte ich, ja, okay, ja, gut für die. Aber ja, irgendwann habe ich dann doch einen Anruf bekommen.
Es kam ein Anruf an dich.
Es kam ein Anruf.
Und wer war am Apparat?
Namen nenne ich nicht, aber es war jemand von Mission eine Welt und sagte, hi, ich habe den Kontakt bekommen von der Person von der deutschen Gemeinde, kennst du sich ja? Ja, hast du schon von dieser Stelle gehört? Und ich, ja, so flüchtig so. Ja, du hast ja auch so einen deutschen Hintergrund, sprichst auch schon Deutsch und da. Und ich, ja, okay. Ja, überleg's dir. Und dann fing's an, ja. Habe ich halt wieder überlegt, oh Gott, jetzt wieder, noch ein Wechsel.
Was heißt noch ein Wechsel? Du warst ja schon länger
ich war ja in der Kanzlei.
Ach
dann so. Gab es diesen Schnitt. Dann war ich am Goethe-Institut. Und ja, wieder so ein Moment, jetzt oder nie. Entweder mache ich es jetzt oder ich bleibe hier in meinem Sitz.
Und was hat dir geholfen, um diesen Leap of Faith wieder zu wagen?
Einfach so dieser Zeitpunkt, glaube ich. Ich glaube, das ist auch so ein Bauchgefühl, so wie, ich könnte es jetzt noch machen, aber wenn ich länger warte, dann mache ich es nicht mehr. Oder wenn ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, weiß ich, dass ich es nicht mehr mache. Wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Oder die Kinder auch, die sind in einem Alter, wo ich denke, ja, könnte noch gehen.
Die waren ungefähr in dem Alter, in dem du warst, als du nach Deutschland gekommen bist. Also eine zumindest.
Ja, eine. Genau, die ältere. Stimmt.
Genau.
Du kennst sie ja. Die ältere. Ja.
Und das war so für dich auch etwas, was du ihnen mitgeben wolltest gerne?
Ja.
So eine Erfahrung in Deutschland?
Tatsächlich, ja. Dass sie dann auch ein bisschen so verwirrt werden wie ihre Mutter.
Würdest du sagen, es ist dir gelungen, sie so zu verwirren?
Sehr. Die haben auch andere Kulturen kennengelernt durch das Internet und so ist man ja nicht nur an einer Kultur gebunden, so wie wir zu der Zeit. Wir kannten nur Deutschland und Tansania.
Das ist anders jetzt.
Das ist anders jetzt. Jetzt hast du alles Mögliche.
Aber wie war, also konntest du dir damals vorstellen, dass du mal mit deinen Kindern Deutsch sprechen würdest?
Nein, damals. Ich dachte auch nicht, dass ich Kinder haben werde.
Und dann bist du einfach direkt von Dar es Salaam nach Neuendettelsau gekommen, ohne was dazwischen, ohne einen Vorbereitungskurs oder irgend sowas.
Ja, ohne einen Vorbereitungskurs.
Du hast einfach angerufen und gesagt, ich mach's, und dann kam das Ticket.
Nein, es gibt ja noch diese lange Visumsgeschichte und wie man aus dem Land kommt in ein europäisches Land. Das ist nicht so einfach. Das sind Hürden. Da muss man vieles ausfüllen und angeben und von der Mission auch Dokumente erhalten. Also das war schon
das ist so ein steiniger, nerviger, bürokratischer Weg.
Ja, genau.
Ja. Aber du bist dann trotzdem direkt hergekommen. Du bist nicht woanders hingegangen zwischendurch.
Nee. Das war ja entweder oder. Also, ja.
Und ich stelle mir vor, dass es dann, auch wenn es ein Leap of Faith ist, ein Sprung aus dem Glauben heraus, ist es schon ein Wagnis.
Ja, das stimmt. Das war ein Wagnis. Tatsächlich alleine mit 2 Kindern, 5 und 8, hierher zu ziehen.
Und als du sie so gesehen hast, hast du dich darin gesehen oder warst du einfach nur da als verantwortliche Person? Hast du deine alte Situation nochmal gesehen? Das war meine Frage.
Meine Kinder waren da, glaube ich, schon etwas viel fortgeschrittener, weil sie mit Technologie aufgewachsen sind, von Baby auf. Mhm. Und die wussten auch, was sie in Deutschland machen wollen. Mhm. Das bei der Großen, die sagte auch gleich, als ich sie gesagt hatte in Tansania, ja, ich möchte einen Schneemann bauen, I want to build a snowman, das war schon ganz sicher.
Okay.
Und halt all diese Sachen, die man halt so macht, wenn da Schnee liegt, denn in Europa gibt es ja Schnee. Mhm. Like, okay, gut, sowas wusste ich zum Beispiel nicht. Und dass sie auch Schlitten fahren möchte und sowas. Mhm. Ja.
Hat sich ja alles erfüllt.
Hat sich erfüllt, und zwar in dem ersten Jahr.
Ja, du bist dann hierher gekommen mit den Kindern und wahrscheinlich ist es dir relativ leicht gefallen, dich zu orientieren, oder? Ja, das meine ich halt mit dem Ankommen, weil du kanntest das ja schon irgendwie alles, oder?
Song, ich erinnere dich mal, oder ich sag's jetzt mal, 2020 bin ich angekommen, März.
Eieiei.
Ja. Welches Jahr war das wohl oder welche Situation hatten wir wohl?
Ich glaube, es reimt sich auf Ona, aber ich weiß nicht.
Ja, genau. Es reimt sich auf Ona. Ja, das Corona-Jahr.
Ja.
Mhm.
Das heißt, da war es richtig turbulent auch für dich zum Ankommen.
Boah. Ja, man kommt an und Absagen. Die Homeoffice-Zeit begann dann auch. Und das war halt ja schwierig. Man kann nicht einfach in Kontakt kommen mit Menschen und so.
Ja.
Ja, so live. Und dann hat es sich so langsam dann irgendwie gelöst. Aber es war schon eine Zeit. Das Verbindende war vielleicht, dass ich auch gemerkt habe, dass viele diese Situation auch für sie neu war. Also das haben viele einfach zugegeben. Nee, wir kämpfen auch damit und überhaupt. Und wir hätten das gemacht. Mhm. Viele Konjunktive, das hätte so sein sollen, das könnte.
Das war eine richtige Herausforderung damals.
Ja.
Ja, wie bist du dann eigentlich überhaupt in deinen Job reingekommen mit den SDGs, mit den Nachhaltigkeitszielen? Das ist ja eigentlich dein Ding gewesen. Konntest du es gut etablieren trotzdem, nach deinem Gefühl?
Da muss ich wiederum sagen, dass die Corona-Zeit auch Vorteile hat, denn ich konnte mich auch richtig reinlesen in die Materie zu den SDGs und habe auch in dieser Zeit viele Vorträge gehalten. Genau, das hat mir tatsächlich auch diesen Vorsprung gegeben und ich war auch viel in Kontakt mit dem Lutherischen Weltbund, weil in der Zeit ist man ja online in Kontakt geblieben und hat sich auch, ich habe mich sehr viel gebildet auch in dieser Zeit, muss ich sagen.
Wow. Ja. Das heißt, das war eigentlich kein Thema, das du dann in der Schublade hattest, sondern du bist hierher gekommen und konntest dich richtig einarbeiten.
Mhm.
Und das ist ein Thema vom Lutherischen Weltbund?
Also der Lutherische Weltbund ist mit diesem Thema Waking the Giant
Also den Riesenwecken?
Den Riesenwecken, genau. Verbunden mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Hat es ja, der Lutherisch-Weltbund hat damit angefangen, 2019, so gegen Ende. Da war ich auch in Tansania und hatte auch ein Seminar besucht, nachdem ich von Mission Eine Welt gehört hatte und von dieser Stelle. Und die sagten, dass das wohl dann meine Arbeit sein wird. Dann dachte ich, okay, wenn der Lutherische Weltbund schon da ist, dann melde ich mich mal an für dieses Seminar.
In Dar es Salaam.
In Arusha.
In Arusha.
In Arusha,
ah,
genau.
Okay.
Da, wo die ELCT ist, die Evangelisch-Lutherische Kirche Tansanias, also Hauptbüro. Genau. Und ich fand's sehr interessant, diese Verbindung vom Glaube und Nachhaltigkeit, Glaube und Umweltschutz oder Bewahrung der Schöpfung.
Ja.
Ja. Wie wichtig das denn eigentlich sein sollte für gerade für Christen oder für Menschen, die vom Glauben bewegt sind. Also der Lutherische Weltbund hat diese kirchliche Initiative auch ausgeweitet, vor allem in Tansania, damit auch andere Leute, die nicht Christen sind, Zugang finden zu diesem Thema. Zu diesem Thema.
Zu den Nachhaltigkeitsthemen.
Zu Nachhaltigkeitsthemen, genau. Und hat es halt Faith-Based Actors genannt, also alle Menschen, die vom Glauben bewegt sind und an das Gute denken oder Gerechtigkeit, also sich an die, mit diesen Themen
befassen
oder die Themen, die sie halt bewegen oder am Herzen liegen.
Und würdest du sagen, das ist so ein Thema, das viele bewegt, die faith-based sind, also die irgendwas mit einem Glauben, mit einer Religion zu tun haben in Tansania?
Also tatsächlich kommst du mit dem Thema auf Glaubensebene sehr gut an bei den Menschen.
Mhm.
Denn Muslime und Christen wissen das oder haben die ähnliche Auffassung von der Schöpfungsgeschichte, dass Gott die Erde geschöpft hat und nicht den Menschen zuerst.
Mhm.
Und einfach mit der Schöpfungsgeschichte zu beginnen, das bringt schon mal Leute zusammen.
Das ist ein guter Anknüpfungspunkt.
Ein toller Anknüpfungspunkt. Ja.
Und dann kommt automatisch schon der Gedanke dieser Stewardship, also der Haushalterschaft rein, oder?
Ja, ja, absolut. Ja,
das, und das ist interreligiös. Also das kann man auch mit Muslimen gut besprechen.
Ja.
Und da ist man im selben Boot.
Ja, denn der Adam ist auch der Adam.
Ja.
Eva ist Hawa.
Ja, okay.
Ja.
Aber das ist ja das
Gleiche.
Aber
das sind dieselben Personen, von denen gesprochen wird, ja. Genau, und da, ja, auf der Glaubensebene, ja, verstehen Leute das Thema dann wiederum anders, als auch einen Auftrag, eine Mission quasi, ja.
Das, noch eine kurze Frage dazwischen. Man muss sich das also so vorstellen, in Dar es Salaam sind es vor allem Christen und Muslime?
Es ist nicht nur in Dar es Salaam. Es ist auch in anderen Gegenden Tansanias. Aber vielleicht sprechen wir von Dar es Salaam, weil ich ja da so länger gelebt habe. Da sieht man es viel offensichtlicher, weil es auch die Küstenregion ist. Und vieles hat ja auch mit Geschichte zu tun, wo welche Religionsgemeinschaften sich befinden. Und die Araber waren vor allem an den Küsten unterwegs. Aber es gibt auch Muslime, im Hochland und auch woanders, also im Norden Tansanias und so. Ja, andere Religionsgruppen gibt es auch. Es kommt nur darauf an, in welcher Gegend man sich befindet, dann sieht man das auch.
Aber der Fokus zum Beispiel in Dar es Salaam wäre schon dieses Interreligiöse zwischen Christen und Muslimen.
Ja, da gibt es auch diesen Fokus, aber es gibt auch eins, wo alle Religionen mit eingenommen werden. Also auch die Adventisten, die Pentekostalen. Aber, und meistens werden Christen, ja, sind Christen, die werden nicht so unterschieden und Muslime.
Mhm.
Ja, also so einen krassen Unterschied wird nicht gesetzt zwischen Katholiken oder Lutheraner zum Beispiel.
Mhm.
Und für die Muslime ist es ja, das sind die Christen.
Okay. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es eine Mission sein kann, für die Nachhaltigkeitsziele einzustehen. Sag mal was dazu. Was ist daran eine Mission?
Ich habe das Wort Mission verwendet, aber zuvor habe ich auch Auftrag gesagt, genau. Man kann es als Auftrag sehen, man kann es als Mission sehen. weil Nachhaltigkeit im Kontext der Ziele für nachhaltige Entwicklung auch als Ziele gesetzt worden sind. Das heißt, wann immer du ein Ziel vor Augen hast, dann hast du quasi eine Mission, um an dieses Ziel zu kommen oder irgendwie um näher an dieses Ziel zu kommen. Genau, und von daher sehe ich das auch als Mission. Und es gibt 17 von diesen Zielen und man kann sich einem Ziel widmen oder mehrere, weil die oft auch miteinander verknüpft sind oder sich auch gegenseitig, wie sagt man das?
Weil sie zusammenhängen?
Verbinden, ja.
Sag nochmal, du hast jetzt Mission definiert als unterwegs sein zu einem Ziel oder auf ein Ziel hinarbeiten.
Mhm, auf ein Ziel hinarbeiten.
Und hast 17 Ziele genannt. Sag mal, wo wäre so ein Ziel, wo du sagst, das ist für mich persönlich ein Ziel, das mir viel bedeutet?
Ich sag's mal so, es gibt Ziele, an denen es gesagt wird, dass Kirchen oder Christen, Missionare schon lange dran waren, bevor es diese 2030 Agenda gab oder bevor die politisch rauskamen. Die Kirche befasst sich mit diesen 17 Zielen, weil sie meinen, dass es schon lange ihre Ziele waren, und zwar ohne zu sagen bis 2030. Mhm. Zum Beispiel im Gesundheitswesen, das wäre das Ziel 3 bei den nachhaltigen Entwicklungszielen. Ja, gute Gesundheit. Mhm. Kirchen haben viele Krankenhäuser gebaut und sind auch da tätig. Bildung ist auch ein Aspekt, wo Kirchen auch oft mitwirken und mitgewirkt hatten. Was gibt's noch? Gerechtigkeit, Frieden. Frieden ist das Ziel 16, Gerechtigkeit Ziel 10. Ja, das sind halt ja Ziele, die Kirche immer bewegt haben.
Das heißt, den schlafenden Riesen wecken bedeutet an der Stelle auch, die Kirche daran zu erinnern, dass diese Ziele schon da waren.
Das hast du toll gesagt, genau. Quasi, der Riese ist nicht tot, er schläft nur. Aber eigentlich ist er riesig, hat viel mehr Power. Und es ist diese Erinnerung, ey, das sind eigentlich unsere Ziele. Wir haben schon lange daran gearbeitet. Es ist nichts Neues und wir haben unseren Weg, wie wir an diese Ziele arbeiten.
Was heißt unser Weg? Einen ganz besonderen? Oder?
Ja, der besondere Aspekt darin ist ja, dass man es nicht mit Profit zum Beispiel verbinden sollte. Ja, dass es tatsächlich aus dem Herzen herauskommt, weil man, because I care,
weil es mir wichtig ist.
Weil es mir wichtig ist, weil es mich bewegt, auch wenn ich habe einfach Freude daran, dass es Leuten gut geht, ohne dass ich davon profitieren muss. Also,
und das wäre ein ganz wichtiger Aspekt dieser 17 Ziele, dass man nicht wirtschaftlich aufhängt, sondern sagt, ich mache es, weil es richtig wichtig ist.
Sorry, dass ich dich da unterbreche.
Ja, sollst du.
Also es soll nicht unbedingt so sein. Natürlich gibt es Menschen, die die Ziele eher umsetzen können, wenn es einen wirtschaftlichen Aspekt gibt, der vielleicht beiden Leuten, wo beide Menschen profitieren. Aber du hast mich gefragt, was das Besondere ist, wenn es die Kirche macht. Und von daher sage ich, das Besondere, wenn die Kirche es macht, die hat auch einen anderen Ziel, ein anderes Ziel oder eine andere Bewegung. Deswegen heißt es ja auch, vom Glauben bewegt. Wenn du einfach nur, du weißt, dass du dieses Konzept der Nächstenliebe zum Beispiel, ja, vielleicht nehme ich das mal als Beispiel. Nächstenliebe. Ich mache es aus Nächstenliebe. Mhm. Und nicht, weil ich Greenwashing zum Beispiel betreiben möchte. Denn das ist ja auch eine große Herausforderung mit dem Thema der Nachhaltigkeit, dass es ganz viel Greenwashing gibt. Greenwashing bedeutet so viel wie so tun, als ob. Mhm. Aber also den Anschein bringen, dass man nachhaltig agieren möchte. Aber man macht eigentlich vieles kaputt. Aber jetzt muss ich noch deine Frage beantworten, was für ein Ziel mir persönlich am wichtigsten ist oder mir am Herzen liegt. Es ist das Ziel 10, weniger Ungerechtigkeiten und weniger Ungleichheiten. Das ist tatsächlich das Ziel für mich, wo ich denke, es ist ganz wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren. wenn man auch andere Ziele bearbeitet.
Weniger Ungerechtigkeiten.
Weniger Ungleichheiten.
Und weniger Ungleichheiten. Ja. Woran denkst du da vor allem?
Das Ziel hat ja auch Unterziele. Also alle Ziele an sich haben Unterziele. Und die erklären auch, was sie damit meinen, mit weniger Ungerechtigkeiten und weniger Ungleichheiten. Das Besondere an diesen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ist, dass sie ausgerichtet sind an alle Länder. Nicht wie die anderen Agenten, die nur für bestimmte Länder ausgerichtet sind. Also da gab es so ein Pointing Fingers, aber man vergisst, dass drei Finger auch zurückzeigen. Ja? Ja. Man muss auch, ich sag mal so schön auf Deutsch, man muss auch vor der eigenen Haustüre kehren. Ja, sowas, so ähnlich.
Ja.
Ich mag diesen okay. Spruch. Ja, Charity begins at home zum Beispiel. Und das finde ich auch das Besondere an dieser Agenda, auch auf politischer Ebene oder von Gedanken her, von der Theorie her, dass es allen ansprechen soll. Das heißt, wenn ich von weniger Ungerechtigkeiten spreche, dann meine ich Ungerechtigkeiten in einem Land und auch zwischen den Ländern, im Land selbst und zwischen den Ländern. Und das kann überall auf dieser einen Welt sein. Ja. Und dasselbe auch mit den Ungleichheiten. Ja, im eigenen Land und auch zwischen den Ländern.
Aber wir fangen erstmal hier an in Neuendettelsau.
Zum Beispiel, genau.
Du hast ja die Kampagne 17 Wochen, 17 Ziele, ich glaube sogar ins Leben gerufen.
Ja, das hatte ich mal gestartet als Online-Kampagne, auch so nach dieser Corona-Zeit, wo noch nicht alles auf war und man sich nicht live treffen konnte.
Was macht man damit?
17 Wochen, 17 Ziele, das war so ein Anstoß, aufmerksam zu machen auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Agenda 2030, indem man sich eine Woche Zeit nimmt, sich mit einem Ziel auseinanderzusetzen. Und es hat in der Reihenfolge begonnen, mit Ziel 1, keine Armut. Ja, und wie gesagt, diese Ziele für nachhaltige Entwicklung, die enthalten auch Unterziele. Und da kann man auch sich in der Woche mit diesem Ziel auseinandersetzen und auch in die Unterziele reinschauen. Oder auch im eigenen Land oder im eigenen Haushalt, meinetwegen.
Und ist das auch relevant für Mission Eine Welt, so mal hier zu schauen, auch nach Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten bei uns?
Ja, absolut. Das haben wir auch getan mit den Zielen oder haben einige Mitarbeitenden auch geschaut, haben Sachen angesprochen, die gut funktionieren oder woran es noch gearbeitet werden kann. Und es gab auch so eine Plattform, wo Leute zu dem Ziel, das zuerst erklärt wurde, dann auch Beispiele, Projekte oder Gedanken dazu schreiben konnten.
Was wäre für dich so ein Erfolg, den du nennen würdest, von dieser Kampagne?
Einen Erfolg?
Kannst auch zwei nennen.
Es gibt halt viele kleine Erfolgserlebnisse während dieser Zeit. Das sind 17 Wochen, das war schon eine lange Zeit. Und die Erfolgsmomente, die ich erlebt habe, ist die Rückmeldungen, die ich bekommen hatte. Vor allem, wenn es außerhalb des Hauses kam, wo Leute auf diese Kampagne aufmerksam geworden sind und gesagt haben, ey, ja, da machen wir auch etwas dazu und können wir das auch reinsetzen. Es gab auch eine Jugendbegegnung, internationale, die online gestartet wurde zu einem Ziel, das dann besprochen wurde in dieser Woche. Das fand ich auch.
Also der spannend. Größte Erfolg ist, dass Leute sich begeistern lassen von dem Thema und mitmachen.
Ja, und vor allem, weil es halt nicht alles auf einmal kommt, also alle 17. Manche Leute sagen, okay, diese Woche finde ich wichtig für mich. Oder die sagen schon im Voraus, ich warte auf diese eine Woche. Und dann legen sie los und sind dann auch voll dabei und bringen auch tolle Ideen ein.
Weil du so von Wochen gesprochen hast, wir hatten ja im vergangenen Sommer die Summer School, also die internationale Begegnung von Mission Eine Welt für 2 Wochen zum Thema Klimagerechtigkeit. Mhm. Erzähl mal, was war für dich das Highlight dabei?
Oh, die Summer School, ach. Ja, da waren viele Highlight-Songs. Da war jetzt nicht nur ein Highlight. Es war ja eine unglaubliche Begegnung mit so vielen Menschen aus aus den verschiedensten Ecken der Welt. Und uns hat dieser lutherische Glaube verbunden. Wir waren gemeinsam unterwegs, also auch physisch im Auto, zu Fuß.
Viel an den Lutherstädten.
Ja, viel an den Lutherstädten und haben dabei dieses Thema Klimagerechtigkeit angesprochen. Gemeinsam gesungen, gemeinsam gegessen. Es fällt mir da schwer, ein Highlight rauszuheben.
Aber dass wir gemeinsam unterwegs waren, ja, das hatte schon was, ne?
Das hatte absolute, super tolle Impakte und Highlights.
Ja, ich erinnere mich noch, dass die Leute bis zum Schluss immer WhatsApps geschrieben haben, vor allem an dich.
Die haben an alle geschrieben. Die haben auch an dich geschrieben, Song. Oder an sich gegenseitig, genau, diese Nachwirkung nach dieser Begegnung.
Denkst du, dass es etwas Besonderes ist, dass man zu so einem gemeinsamen Thema miteinander unterwegs ist? Dass es dann nochmal die Menschen anders zusammenbringt, als wenn man nur über das Thema reden würde?
Ach so, miteinander unterwegs meinst du, wenn man sich an einem Ort befindet?
Genau.
Und Orte besucht.
Genau, dass man ja so einen Kurs miteinander macht.
Ja, es hat einen besonderen Effekt, weil der Lernprozess auch anders, der ist auch nicht auf einem Weg gesteuert, sondern unterschiedlich. Man lernt voneinander, miteinander. Es ist nicht nur, dass eine Seite was gibt, sondern alle tragen was dazu bei. Und je länger man miteinander unterwegs ist, umso bereichernd ist es. Und neue Aspekte kommen, neue Perspektive, Narrative. Also da entsteht so eine Dynamik. Und die ist nicht zu unterschätzen.
Und so macht es Spaß.
Ja, es macht dann auch Spaß.
Dorcas, wenn du, weil wir ein Podcast sind, der auch von Fundraising lebt, wenn du 700 Euro zum Verschenken hättest, wofür würdest du es geben? Es gibt drei Bereiche, aus denen du auswählen kannst, die auch in deinem Leben wichtig gewesen sind. Mhm. Bildung, medizinische Hilfe, diakonische Arbeit.
Oh Mann, ja. Da sprichst du ja gleich die SDGs an. Bildung, medizinische Arbeit oder diakonische?
Hilfe.
Diakonische Hilfe. Und diakonische Hilfe ist auch in dem Bereich Bildung oder medizinische Arbeit, oder?
Ja, das haben wir mal so formuliert. Das kannst du dir selber aussuchen, wie du es denkst.
Ja, also ich finde alle drei sehr wichtig. Bildung und die leben ja auch voneinander. Ja, man kann sich bilden lassen, wenn man auch medizinisch, wenn man auch gesund ist. Und
ja, es ist so wie die Frage, was dein Lieblingsnachhaltigkeitsziel ist. Man kann sich entscheiden, aber ist klar, die anderen hängen da alle mit.
Oder was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Also ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich würde da nichts verkehrt machen, wenn ich in einem dieser drei Bereiche die 700 Euro reinlege.
Und welcher Bereich soll es sein?
Ach, ich soll mich trotzdem jetzt entscheiden. Ja. Oh. Ah, ja, Kann ich das nicht aufteilen?
Also du darfst es.
Ja, dann würde ich einen Teil in Bildung setzen. Das ist ja 700.
Ja, also 500 in Bildung.
Ja. Gut. Und 100 in 50-50.
Ja, okay.
Ja, wahrscheinlich schon Bildung dann.
Ja. Gibt es einen Bereich, der dir besonders am Herzen liegt, wo du auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen willst, dafür eine Spende zu geben?
Also von den drei Bereichen jetzt oder?
Ja, generell. Gibt es irgendeinen Bereich, wo du sagst, dafür möchte ich euch ermutigen, dazu möchte ich euch motivieren, zu spenden?
Also ganz wichtig, wenn es um nachhaltige Projekte geht, die halt ja einen Impact haben und auch dann auch weiterlaufen. Da würde ich sagen, ja, hau zu, fundet, legt Geld rein und schaut, dass es dann auch gut läuft.
Du bist ja viel rumgekommen, Dorcas. Wenn du schaust, was du schon erlebt hast, welche Frage würdest du jetzt gerne beantworten? Erste Frage, wofür bist du dankbar? Zweite Frage, was macht dich nachdenklich? Dritte Frage, was gibt dir Hoffnung?
Ich suche mir die Dankenfrage. Okay, ich nehme die. Ich bin dankbar für mein Leben, dass ich es leben durfte. Ich bin dankbar für meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister, meine Kinder. Ich bin auch dankbar, dass dieses Reisen, Ankommen und Gehen, dass es oft immer eigentlich ganz gut funktioniert hat. Von daher bin ich auch dankbar für die Leute, die hinter mir stehen, die mir Rückhalt geben. Und ich bin Gott dankbar, dass er das auch zulässt und seine Schutzengel mir dann auch schickt, in Berlin zum Beispiel und wo sonst ich auch immer unterwegs bin. Ja, Begegnungen, Menschen, Gespräche.
Vielen Dank, Dorcas, für das schöne Gespräch.
Gerne.
Unseren Hörerinnen und Hörern, ade, bleibt behütet und bis zum nächsten Mal. Das war Horizontwechsel, der Podcast von Mission Eine Welt. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung. Ade und bis zum nächsten Mal. Dieses Format wurde gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Bauer entwickelt. Hast auch du Lust auf einen Horizontwechsel? Oder kennst du jemanden, der oder die über den Tellerrand schauen möchte? Wir suchen euch für unser Team, für einen Einsatz weltweit oder in Bayern, für kürzere oder für längere Zeit. Aber auch mit deiner Spende kannst du etwas bewirken. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und unter mission-einewelt.de. Schreibt doch gerne eine Mail an podcast.mew@mission-einewelt.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.